Ja, hi Paschi.
Hallo.
Dumme Frage an dich, sind wir Bros oder Brüs?
Wir sind Brüs.
Skr, skr, skr. Und damit herzlich willkommen zu Deep und Dumm. Wir haben heute Pascha zu Gast und freuen uns sehr, mit dir zu quatschen über alles, was wir wollen.
Okay, ich freue mich auch.
Fangen wir mal damit an, weil ich wollte wissen, weil ich habe das schon in meinen Sprachgebrauch übernommen. Ist das von dir?
Das Wort Brüs?
Ja.
Habe ich tatsächlich von meinen Frankfurter Jungs geklaut bei Frankfurter Night Sessions.
Wild also darf ich das auch benutzen?
Natürlich, ist offen für jeden, zugänglich im Sprachgebrauch.
Jeder kann ein Brü sein oder gibt es da irgendwie Einschränkungen? Oder was macht einen guten Brü aus?
Keine Sorge, wir haben nicht so komische Aufnahmezeremonien oder sowas. Was einen guten Brü ausmacht, ist das, was auch einen guten Bruder ausmacht in der Freundschaft. Einfach Loyalität und Spaß und füreinander da sein.
Super. Aber dann ist es kitschig. Ja, dann ist es ja auch Bro, dann kannst du auch Bro sagen.
Ja, aber ich finde, Brü ist bei unserer Welt, in meiner Welt, so ein bisschen noch persönlicher als Bruderherz oder Bro. So, das geil. Ist so Endlevel.
Ich schlage dir ein Kriterium vor, um ein Brü sein zu können, und zwar, dass man das R rollen kann.
Brü.
Ja, weil du kannst doch kein Brü aufnehmen.
Ich habe heute aus Versehen peinlicherweise...
Jemand, der Brü sagt, kann kein Brü sein. Weißt du, was ich meine?
Ich habe peinlicherweise manchmal so dieses Problem, dass ich Brü sage. Einfach Brü, anstatt Brü. Brü. So richtig, ist auch richtig peinlich so immer. So. Ja, Brüs.
Auch, das ist, weil du jetzt in der Medienwelt bist und da sind die ganzen Anglizismen. Und dann sagt man mal einfach im Meeting, sagt man dann, ja, das ist Pascha, die macht jetzt eine neue Serie mit uns und die bringt auch ihre Brüs mit.
Oh Gott. Period.
Gibt's eigentlich auch Srüs oder so? Oder Schrüs?
Pesch kommt von der Ecke mit einem ganz anderen Ding. Meinst du, für die schwesterliche Version so?
So gendermäßig.
So.
Ja. Oder ist das Brüsternchen oder so? Meine Brüs und Brütanz und Brütüche.
Das Ding ist, dass ich ja auch alle meine Mädels Brü nenne.
Ja.
Und die Mädels nennen mir, also das Ding ist, bei uns hat Brü kein Geschlecht.
Geil. Ah, ist doch voll gut, das ist doch voll 2021, Alter.
Ja, Mann, das ist richtig.
Jeder ist einfach im Herzen ein Brü, weißt du, das vereint uns alle.
Sehr schön gesagt. Slogan.
Also, Frankfurt.
Können wir das so einfliegen lassen?
Ja, wir wissen ja auch, Frankfurt ist doch so das so Herzen von Europa, so richtig, so mitten in Europa. Das kann man doch von Held der Steine, sag ich auch. Immer mit in meinem kleinen Laden mit im Herzen Europas. Kennst du Held der Steine eigentlich?
Nee,
okay. Aber was bist du, Darmstadt oder Offenbach? Du bist in Darmstadt geboren, aber Offenbach ist aufgewachsen, so, ne?
Ich bin in Darmstadt geboren, bin aber in Großzimmern aufgewachsen. Großzimmern ist ein Dorf in der Nähe von Dieburg und Dieburg ist im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Und ich habe so getan die ganze Zeit am Anfang, als würde ich aus Frankfurt kommen, weil ich da halt Freunde habe. Weißt du, die meisten Leute sind da. Also wenn du halt die ganze Zeit im Dorf aufwächst, dann bist du ja wirklich mit jedem irgendwann ab einem gewissen Alter befreundet. Weißt du, hast ja jedes Gesicht schon 3000 Mal gesehen. Und deswegen bin ich dann ab dem 18. Lebensjahr in die Frankfurter Nightlife-Welt und auch in die Offenbacher Welt so geslidet, so, und auf einmal war ich so, oh mein Gott, ich will ein Teil von hier werden, weißt du? Mm. Ja, seitdem, im Herzen bin ich eher mehr, das ist jetzt richtig verräterisch meinem Dorf gegenüber, aber im Herzen, hier ist mein Zuhause so, das ist so, hier ist mein Kreis, hier kann ich arbeiten, mich wohlfühlen und Familie ist halt im Dorf, so.
Aber guck mal, du bist 23, ich prophezei dir, aus meinem Alter heraus, dass du mit 30 genau das Umgekehrte sagen wirst.
Echt
sagen
jetzt?
Im Herzen bin ich Dorfkind, Alter.
Das glaubst du?
Ja.
Ein Wann hat es bei dir denn angefangen?
Wobei, keine Ahnung. Also so ist es halt auf jeden Fall bei mir, weil ich wollte auch immer in die Big City und eigentlich wollte ich immer nach L.A. und Schauspieler werden. Und Köln ist einfach der Zwischenstep gewesen. Aber ich wollte auf jeden Fall raus aus meinem Dorf. Aber so die Mentality ist schon irgendwie halt, oder auch so die Werte und so, die sind schon auch im Dorf eigentlich. Also da bleibt schon was hängen, glaube ich, am Ende. Und das ist auch gut, dass da was hängen bleibt. Und zum Beispiel finde ich es auch so voll interessant, weil viele Comedians, die ich feiere, und ich feiere auf jeden Fall deinen Content auch,
danke,
die kommen vom Dorf und gehen dann
komisch,
in die Stadt.
Komisch, ne? Richtig komisch.
Ja,
hey, my name is Pesh, I'm 40 and I approve this message. Also wenn man Ich will auch, wir haben erst im letzten Podcast darüber gesprochen, so wie das Spazieren gehen, Natur sind. Mir hat die Natur tatsächlich voll krass gefehlt im Alltag so. Und aber hey, warum müssen wir jetzt die liebe Parshad daran erinnern, wo sie erst vor ein paar Jährchen war? Und die hat doch alles noch vor sich. Aber ich nutze mal die Gelegenheit zu sagen, hallo, herzlich willkommen, Parshad, zu Deep und Dumm, powered by das Ding. Jetzt kommt das Intro, und zwar stell ich dich mal kurz vor, für die Leute, die nicht wissen, wer du bist. Du machst Comedy, nennst dich aber selber nicht Comedian, du magst das Wort Entertainerin mehr. Du hast eine Radio-Comedy-Sendung namens Frag Parshi gehabt, oder hast du die noch?
Gehabt. Raus aus Radio, genau.
Genau, Funkkanal auf YouTube namens Parshad. Du hast einen TikTok-Kanal mit 600.000 Followern, crazy shit, und natürlich hast du einen Preis gewonnen, wie alle guten Gäste, und zwar, ich glaube, gerade für Frag Parshi.
Genau.
Den Deutschen Radiopreis 2020, beste Comedy. Puh, 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 puh.
Soll ich jetzt die Kamera dem machen?
Ja, aber du bist auch geil. Ich habe das mir gestern angeschaut, wie du auch geiler hochgegangen bist, weil diese, als du das gewonnen hast. Doch, das muss. Als du da, pass auf, wir kennen diese Vibes. Phil und ich kennen die Vibes, weil Phils Kanal war ja auch, also waren ja nominiert. Und da Corona-bedingt war halt kein Mensch da, deswegen kam auch keine Stimmung auf. Du bist da schon bausmäßig hochgegangen. Und dann so, ja, Hamburg, was geht ab? Und halt, ne, so drei Menschen und ey, der Tonassistent.
Mein Bruder hat mich so gedisst. Der ruft an, Junge, du dachtest auch, du wärst in der fucking Mercedes-Benz-Arena. Da war nur drei Leute gefühlt da. Und du, Hamburg!
Ja, ich hab's gefühlt.
Ey, Pesh, Phil, glaub mir, ich hab geübt. Ich wollte wirklich so, wenn ich gewinne, dachte ich mir so, okay, dann geh hoch und hab so ein kleines Newcomer-Standing, so dass du dich geehrt fühlst und das annimmst, und ich möchte denen danken und denen danken. Ich habe so Anschiss auch kassiert danach, weil ich ja meine Maske vergessen hatte anzuziehen und dann auf die Bühne zu gehen. Ich bin ja auch fast aufs Maul gefallen, falls ihr das gesehen habt, da bei der ersten Stufe.
Gute High Heels
und,
auf jeden Fall.
Und jetzt auch die Wahrheit, warum ich so gerannt bin. Nicht, weil das irgendwas süß kommen wollte oder sonst was. Natürlich wäre ich auch breitbeinig da rumgelaufen, aber ich musste seit 3 Stunden auf Toilette. Ich musste die ganze Zeit.
Diese Aufzeichnung geht immer so lang, ne? Ja.
Die haben mich, also guck mal, jetzt stelle ich so böse dar, das waren super tolle Leute, ne? Aber die haben mich nicht aufs Klo gehen lassen, also Schweine, so. Und ich musste dann so rennen, weil ich hatte das Gefühl, meine Blase platzt gleich. Und stell dich mal vor, meine Blase wäre geplatzt und ich hätte gepisst auf der Bühne. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es war so. Und dann war ich aufgeregt. Ich war aufgeregt, so, weil ich gewonnen habe, und ich war aufgeregt, weil ich pissen musste seit 4 Stunden, so. Und deswegen so, hab und hänge.
Aber jetzt kommt das Beste. Da hast du noch gesagt, und das war erst der Anfang. Oder das war erst der erste Preis. Hamburg, was geht ab?
Ich hab's gefeiert.
Und weißt du, weil eben keine Stimmung da drin ist, weil kein Mensch da drin ist, war das halt so einfach nur so. Das war
guck mal,
nice.
Meine Mama ist ja nicht so der Fan, so was ich mache, so, aber sie akzeptiert es ja, ne? Die hat mir, so alle haben geschrieben und wir haben so gechillt, so, und dann war ich so wie so ein schlechter Schüler in der hintersten Reihe. Ich saß vorne in der ersten Reihe und hab dann danach die ganze Zeit das Handy draußen gehabt und die Kameraleute sind um mich drum gefahren, weil ich die ganze Zeit so mit meiner Familie geschrieben habe. Meine Mutter hat mir original, nachdem ich gewonnen habe, nur geschrieben, so, schön, Bomben-Smiley.
Was? Bomben-Smiley?
So, Bomben-Smiley, schön. So, Bombe ist bei ihr so, Applaus, weißt du, so, ein Bomben-Smiley.
Okay. Ich glaube, das ist die einzige Mutter der Welt, die Bomben im Mund.
Meine Mutter dachte auch eine Zeit lang, dass dieser Flirt-Smiley, dieser Smiley, der so guckt, dass das so ein nettes Lächeln ist, und hat es immer ihren Kundinnen geschickt per WhatsApp. Ich so, Mama. Ich hab gesagt, Mutter, das ist
morgen selbe Zeit, Flirt-Smiley.
Ja, das ist, und ich sehe das Chat mal einfach so, und die Kundinnen haben keines. Ich so, Mama, das macht man hier so. Und die so, oh mein Gott, weißt du, so, tolle Frau. Aber diese Rede, die hat mir auch gesagt, du hättest einfach anders reden können. Ich so, ja, Mama, aber
das überkam mich, die vierjährige
Parshad, und da überkam mich auch kurz so alles so, und dann hab ich an das Dorf gedacht, und dann wurde ich voll größenwahnsinnig und musste pissen, Alter, das ist.
Ja, aber das ist vielleicht ja auch das Ding mit dem, wenn man aus dem Dorf kommt, das ist ja dann einfach fett, Alter. Das ist ja dann einfach. Ja. Das ist ja krass. Also auch unser erstes Interview, was wir, TV-Interview, was wir gegeben haben. Alter, ich glaube, ich habe mich nie in meinem Leben wieder so fame gefühlt, wie damals vor dem Bus vom Bayerischen Fernsehen von Südwild. Und das war
das Ding. Und
da waren auch nur so 10 Zuschauer oder so. Und ich habe auch vorher mit TC besprochen, dass das halt, also wir dachten halt, das ist jetzt unser Durchbruch, ne? Erstes TV-Interview. Und ich meinte halt zu TC, wir müssen auf jeden Fall auffallen. Und deswegen ist TC im Aerobic-Outfit dort aufgetreten. Und wir hatten so einen Sketch vorher gedreht, der hieß Stift in der Nase. Da ist mir beim Einschlafen ein Stift in der Nase hängen geblieben und ich habe es nicht gecheckt. Und dann bin ich halt mit diesem Stift in der Nase aufgetreten.
Dein Ernst?
Ja.
Ja, aber wenigstens ist es, weißt du, du hast doch wenigstens nachgedacht, weißt du? So, du hast, ich habe ihn ja voll unüberlegt auf die Bühne, hab mich fast aufs Maul gelegt und dann noch geschrien, Hamburg, fast genau. Es hätte noch gefehlt, sei ich gut drauf oder
was?
Egal. Ja. Ich glaube, die nächsten Male müssen halt, guck mal, die nächsten Male müssen auch so sein, weil alles andere wäre fake. Weißt du, das würden die Leute dann checken. So, die würden sagen, als ob du jetzt eine normale Rede hältst, Alter. Klar kann ich das, aber das ist nicht echt dann in dem Moment. Deswegen mache ich dann.
Ist doch geil. Hast du eigentlich, oder, also mich interessiert auf jeden Fall, wie du zu Comedy gekommen bist, so. Das Ding mit, also ich habe noch so ein Zitat von dir gelesen, irgendwie Ethno-Comedy magst du nicht so.
Mhm.
Mit was bist du denn comedy-mäßig aufgewachsen eigentlich?
Mit Ethno-Comedy bin ich aufgewachsen.
Mit deutscher Ethno-Comedy?
Ja, und auch mit amerikanischer ein Teil und hatte auch mal versucht gehabt mit persischer Comedy, aber die sind, da ist meine Sprache noch ein bisschen zu schlecht, weißt du, deswegen konnte ich es nie so verstehen, aber
also mit Erkan und Stefan und Super Ritchie.
Auf gar keinen Fall Erkan und Stefan, Alter. Auf gar keinen
Fall. Die einzigen Ausländer, die Phil kannte in seiner Jugend.
Ich bin mit Kaya Jana groß geworden. Ich bin mit Was guckst du groß geworden. Ich bin auch mit MTV Next groß geworden. Ich bin schon auch mit so komischen Formaten groß geworden, die mich ein bisschen verstört haben als Kind. Ich bin mit MTV Pimp My Car, hieß es, glaube ich, auch groß geworden. Pimp My Ride, Pimp My Car, Pimp My Ride, genau.
Und Ali G und so auch?
Wenn ich die Gesichter sehe, bestimmt, aber mit Namen kannst du mich jagen. Wirklich, mit Namen, ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Sogar auch die bekanntesten Leute, ich kenne die, ich kann dir Filme nennen, aber mit Namen bin ich raus.
Kennst du Donald Trump?
Yes, ja, das ist.
Beste Comedian. Kennst du eigentlich auch Samadora? Samadora, das ist doch der persische Comedy-Gott. So.
Aber vielleicht schon mal gesehen und versucht zu verstehen, weißt du?
Das ist aus den 70ern aber, 70er, 80er, ja, also das ist schon alt. Also ich bin damit, ich habe das noch so mitgekriegt von meiner Family und so. Und das war für mich halt so, das war für mich die ersten Berührungspunkte so. Aber der hat immer so einen Typen gehabt, so, das war praktisch wie Dick und Doof. Er war so der kleine Danny DeVito und dann hatte so einen dickeren Größen gehabt, der immer eine Zwiebel gegessen hat. Und so.
Und der hatte eine komische Frisur, ne?
Die hatten so komische Sachen auf dem Kopf und überhaupt auch an und so, ja.
Ja, so.
Da mich jetzt echt interessiert, ob du Samadora kennst, aber ist nicht schlimm.
Vielleicht vom Sehen, weißt du? Vielleicht, weil meine Mutter es ja auch sehr, sehr gefeiert hat, so.
Bestimmt.
Und meine Mutter hat bei persischer Comedy immer so gelacht, dass ich als Kind verstehen wollte, was sagen die da, weißt du? Mhm. Aber es war mir zu viel, zu schwer. Und dann irgendwann, mein Bruder hat mir angefangen, diese MTV-Sachen zu zeigen. Mein Bruder ist einfach schuld dran, was ich heute mache, Alter. Und der hat es mir gezeigt. Und dann hat er mir auch noch so Late-Night-Formate irgendwann gezeigt, als ich noch so 14, 15 war. Ja, und dann irgendwann, dann kann ich mich noch erinnern, die Außenseiter, als ich jünger war. Die Außenseiter. Und dann irgendwann habe ich auch mal einen Phil angeschaut bei YouTube. Oh mein Gott, Phil, du bist ja wirklich alt.
True that.
Ich habe dir zugeguckt beim Comedy machen. Als ich noch jünger war.
Alter, ich muss das ja selber erst realisieren. Aber ja, ich bin jetzt alt. Ja. Also,
Alter.
Ich habe letztens erst ein Video von mir selber geguckt, wo dann steht auf YouTube, hochgeladen vor 10 Jahren. Digga, dann fühlst du dich alt, Alter. Wenn du das siehst, das wird auch bei dir, das wird ja auch passieren, weißt du? Und es wird ja noch krasser. Irgendwann sehen wir halt Videos von uns, da steht hochgeladen vor 30 Jahren.
Aber so krank, Alter. Ich schwör's dir bei Gott, du hast dich kein bisschen vom Aussehen verändert. So, ich sag dir, wie es ist. Ich sehe überhaupt keinen.
Ja, bis auf den Bartwuchs, hallo.
Ja, okay.
Ja, aber finally. Phil war doch
das
auch
war immer das Ding, Edward. Weil Groß und TC hatten schon Bart und ich nicht. Das war immer, das war großes Thema damals bei YTT.
Bei mir genau andersrum. Ich hatte Bart, aber jetzt nicht mehr. Also.
Ja, aber wo hat es angefangen bei dir? Also wo war der Moment, wo du so dachtest, Alter, fuck, ich bin ja lustig.
Sind wir noch bei der Bartfrage? Ich bin gerade Anschlussfrage. Ja, aber wann, wo hat das bei dir angefangen?
Der Bart, der hat sich offenbart irgendwann. Nee, also Comedy.
Geht gleich weiter. Wo war das erste Comedy-Haar? Wo ging, oder was war so, wo, hä, wie kommt man auf den Gedanken? Also bei uns war es einfach Langeweile, wir hatten kein Internet. Das heißt, es war einfach so, fuck, was machen wir heute? Ja, lass was drehen. Wir machen jetzt einen Film.
Das Ding ist so, ihr wisst doch, dass man immer so, das ist doch mittlerweile voll so das Klischee und oh, aber man verarbeitet ja Schmerz immer anders, ne? Und ich habe Schmerz verarbeitet durch Comedy. So mein schlimmster Herzensschmerzmoment mit einer der traumatischsten Nächte aller Zeiten in meinem Leben. Diese zwei Faktoren haben mich dazu jetzt so inspiriert. Vor längerer Zeit, vor 2-3 Jahren, auch mit Comedy anzufangen. Weil ich dachte mir, ich habe damals nämlich gelernt als Kind, wenn man lacht, auch wenn man traurig ist, so biologisch gesehen und auch so psychologisch gesehen, wenn man lacht und es im Körper vortäuscht, dann schüttet der Körper automatisch so Endorphine aus, so Glückshormone. Und da dachte ich mir so, okay, wenn ich jetzt Comedy mache irgendwann mal und Leute zum Lachen bringe und dann viel Gelächter um mich herum wahrnehme und auch selber lache, dann, weißt du, dann geht es mir vielleicht auch besser. Und so habe ich angefangen, so mich damit zu beschäftigen. Ich habe geguckt, okay, stimmt es, dass jeder Comedian irgendwie so Probleme hat, so heftige Probleme im Leben? Ja. Mit der Zeit habe ich gelernt, ich will es nicht verallgemeinern, weil ich bin sehr, sehr vorsichtig, wenn es so um Verallgemeinern geht, aber die Comedians sind auch meistens die Leute, die eigentlich die traurigsten sind im Herzen oder die traurigsten waren. Und ja, deswegen habe ich dann gesagt gehabt, okay, jetzt soll ich jetzt noch eine Therapie machen und dann wieder von vorne anfangen. Und nach dem, was mir passiert ist, oder soll ich einfach das mal versuchen mit der Comedy? Dann habe ich mich für die zweite Wahl entschieden und habe dann mäßig Uni abgebrochen irgendwann, worüber die Mutter natürlich nicht so erfreut war, aber ich musste einfach das machen. Hätte ich es nicht gemacht, dann wäre ich immer noch ein jämmerlicher Lappen und hätte mich immer noch von Menschen emotional abhängig gemacht und hätte mich immer noch so fixiert drauf, unbedingt einen Partner an meiner Seite zu haben, wo immer noch Vaterkomplex gehabt und wäre immer noch so ein Schwächling, der ich damals war, und das wollte ich nicht mehr, das wollte ich nicht.
Das ist krass. Also total krass, dass du die Comedy von Anfang an, also ich finde es interessant, weil ich hatte diese Erkenntnis erst viel später. Also ich habe meinen eigenen Pain ganz lange so klein geredet. Und ja, letztendlich erst ausgelöst durch meinen Schicksalsschlag dann eine Therapie gemacht und erst durch die Therapie, ich bin in die Therapie reingegangen und habe halt immer erzählt, wie fucking awesome mein Leben ist und wie awesome meine Eltern waren, und dann hat der Psychologe dann irgendwann so gemeint, so, das klingt aber eigentlich gerade gar nicht so awesome. wie? Mein Leben war, hä? Ah, ich bin eigentlich traurig? Okay, krass.
Man will es ja auch nicht hören, wenn dein Gegenüber dir sagt, du hast Probleme und du bist traurig und du versuchst dich. Ich habe ja auch versucht gehabt, mich bei der Therapie von der besten Seite zu zeigen. Ich bin da rein, weißt du, so mit, bei meiner ersten Therapiesession war ich 13. Ich bin da rein, habe gesagt, ja, ich brauche keinen Vater in meinem Leben. Nee, Väter sind scheiße und so. Und dann hat sie nur so gemacht und
so. So einen Halbsatz gesagt.
Oder? Boah, ich bin, weißt du, und da habe ich gemerkt, okay, meine Mutter hat recht. Und beim zweiten Mal bin ich da rein, so nach dieser Nacht, und dann bin ich da rein und dann hat sie nur zugehört und dann dachte ich mir so, okay, dann breche ich das ab und fange an mit Comedy, weil es bringt mir nichts so. Das hat mir vielleicht als Kind was gebracht, aber jetzt so, wenn man sich schon so gut kennt und dann muss man innerhalb kürzester Zeit versuchen, dem Gegenüber beizubringen, wer du bist, und damit die es versteht und dir helfen kann, das dauert zu lange. Und außerdem muss ich auch ehrlich jetzt hier sagen, es ist super schwer, eine gute Therapeutin zu finden. Oder einen guten Therapeuten. Es ist super, super schwer. Ich hatte so viele, viele Fehlschläge. Erzählen. Die Leute haben teilweise nur gesessen, zugehört. Ja, sie haben wirklich ein Problem. Ich so, ja, was denn? Sie haben viel Schmerz in ihrem Herz. Ja. So, danke. So, nach 40 Minuten Geheule und so. Sie haben das fertig. Ja, wir sehen uns in der nächsten Stunde. So, fertig. So. Okay. Gut, Geld kassiert, Frau, aber dann.
Mein zweiter Fehlschlag-Therapie war die lustigste. Weil die hat einfach von Stunde zu Stunde angefangen, mehr über sich zu erzählen. Und ja, wir waren so in Stunde 4 oder 5, wo es halt wirklich zu 60% um ihre Probleme ging. Und ich hab's nicht mal gecheckt. Ich habe ihr irgendwann halt so zugehört und so genickt und gesagt, sie soll weitererzählen.
Das ist so eine Strategie.
Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so, hey, Moment. Und das war der Moment, wo sie angefangen hat, über ihr Sexlife zu reden.
Ui.
Wo ich mir dachte, okay, hier ist irgendwas ganz falsch gerade.
Als du im Bett mit ihr aufgewacht bist, hast du gedacht, irgendwas stimmt an dieser Session
irgendwas.
Hier nicht.
Irgendwas ist wirklich schief gelaufen. Ja.
Und ich hätte es mir ab der ersten Stunde denken können, als sie zu mir rübergekommen ist, meine Hand genommen hat und gesagt hat, Herr Laude, wir schaffen das gemeinsam. Dass das kein guter Therapieansatz ist, wenn sich der Therapeut mit dir therapieren möchte.
Man kann sich doch irgendwo manchmal auch mal ein bisschen selbst helfen. Man muss nur herausfinden.
Also ich finde es erstmal bemerkenswert, dass du so mit 23 schon so offen über sowas redest. Also es sind schon so ein paar Schlagwörter gefallen und du hast gesagt, mit 13 hast du das erste Mal eine Therapeutin gesehen, dann wahrscheinlich vor 2 Jahren oder so.
Mhm.
Nochmal.
Vor 2,5, 3.
Genau. Auf der anderen Seite, ich meine, also nur, dass wir das Thema Therapie, das klingt jetzt sehr negativ, eure beiden Erfahrungen, also Phil hat ja auch eine sehr positive danach noch gehabt.
Voll.
Und vielleicht kommt das ja auch noch, also ich glaube, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, das kommt wahrscheinlich voll auch auf die Person gegenüber an. So.
Mhm.
Aber du kannst von dir selber sagen, dass du offen dafür aber schon bist, oder?
Mega offen. Jetzt zum Beispiel versuche ich gerade, die Therapeutin zu finden, die ich mit 13 hatte.
Mhm.
Ich finde sie nicht mehr, leider. Weil ich jetzt gerade, ich rede ja sehr oft über diese Free-Life-Crisis, Quarter-Life-Crisis, weißt du? Ich rede ja darüber, dass wir, also ich in meiner Welt, aber auch alle 23, 20, Anfang 20-Jährigen in so einer Phase stecken, in der wir echt nicht manchmal wissen, ey, ist es eigentlich richtig, was ich mache? Weißt du, dieses Hinterfragen.
Mhm.
Was will ich eigentlich so in der Zukunft? Muss ich nicht irgendwie jemanden finden und heiraten eigentlich, um nicht allein im Leben zu sein? Und diese Fragen überhäufen sich dann, vor allem, weil du auch irgendwie so dich nochmal veränderst, so Anfang 20, Mitte 20. Weißt du, man verändert sich ja gefühlt, ich glaube, wissenschaftlich bestätigt 10 bis 12 Mal im Leben.
Also alle 7 Jahre habe ich mal gehört. So.
Oder sowas in der Art, genau. Und jetzt gerade bin ich in der Phase, wo ich merke, eine Therapie wäre jetzt nicht schlecht. Weil, ich meine, bei mir geht alles sehr schnell, aber auch privat läuft alles sehr schnell. Und ich will einfach mich selbst nicht verlieren. Und ich bin mir sicher, dieses Gefühl, dass man sich verliert, kommt öfter im Leben vor. Mhm. Nur man kann es rechtzeitig erkennen. Und wenn man dann rechtzeitig merkt, dass das Social Support System um einen herum, also Familie, Freunde und so, nicht wirklich viel tun können, oder du die Hilfe nicht annehmen willst, weil du gerade so ein bisschen so düster drauf bist, weißt du, ein bisschen so diesen schwarzen Schleier einfach umherum hast, dann bringt eine Therapie was. Also dann so, und ich bin auch offen, sehr, sehr offen damit, weil ich finde, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur die Welt, in der ich aufwachse, aber je mehr ich die Bubble verlasse, desto mehr erkenne ich, dass es auch bei anderen Bubbles so ist. Zum Beispiel auch jetzt nicht nur bei den Frankfurtern, auch bei Berlinern, 20-Jährigen, die in so einer Free-Life-Crisis sind. Ich erkenne, dass die Leute so es einfach schlucken. Die schlucken es einfach, weißt du? Und gerade Anfang 20, wir sind noch, man darf das Gefühl nicht haben, dass wir schon lange leben. Darf man nicht. Man darf nicht das Gefühl haben, ich habe noch das. Wir sind fucking 20, wir sind fucking 20 Jahre alt. Wir haben eine fucking 2. Wir müssen noch nicht das haben, das machen, das und jenes. Und du musst studieren. Du musst. Und es gibt da ein Video, da hat ein Typ super erklärt gehabt, so gucke ich mir jeden Abend fast an. Ey, genieß die Zeit. mach noch so viele Dinge, die du noch tun kannst in deinem Alter. Und es ist nicht schlimm, wenn du auch immer noch finanziell abhängig bist von zu Hause. Es ist nicht schlimm, dass du noch nicht alleine lebst. Es ist auch noch nicht schlimm, dass du noch nicht deinen Traumberuf geschafft hast. Es ist auch nicht schlimm, dass du Single bist, dass du alleine bist. Kannst auch mit 28 noch alleine sein. Nichts ist schlimm. Aber du kriegst so viel von außen, wirklich so viel von außen. Das macht dich krank. Das macht dich einfach krank. Wenn du nicht aufpasst, dann schlüpfst du mit denen da rein in diesen Fluss, was man machen muss, was man nicht machen muss, was man machen darf, was nicht. Und dann verlierst du dich. Natürlich verlierst du dich. Mhm. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht könnte ich mal wieder eine Therapie machen. Einfach nur nicht vorbeugend zu arbeiten, aber so, ich merke so langsam so, man wird ein bisschen müde. So, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, Leute, ich habe keine Probleme, chillt, ne? Also nicht, dass ich denke, ich habe jetzt Probleme oder so. Mir geht's wirklich gut. Ich habe ein tolles Leben. Ich danke Gott für Familie, Freunde, Arbeit. Aber ich will wissen, wie geht's meinem inneren Kind mit allem? Ist alles noch fit? Habe ich noch alles unter Kontrolle? Und wie kann ich in 2 Jahren noch damit umgehen? Mit allem? Einfach vorbeugend ein bisschen arbeiten. Mega. Und ich werde diese Frau auch wieder finden, weil die kannte mich 2 Jahre lang und die kannte auch die 13-jährige Pashi, die kannte auch kurz die 16-jährige. Deswegen versuche ich sie zu finden und einfach mal alles ein bisschen Revue passieren zu lassen. So.
Ja, jetzt gerade habe ich mir auch ein bisschen gewünscht, dass der frühere Phil einfach Parshad gefolgt wäre, die ihm ein paar Sachen gesagt hätte. Also es klingt ziemlich schlau.
Danke, aber...
Ja, und kann ich jetzt so aus meiner Lebenserfahrung und den ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auf jeden Fall bestätigen, dass das alles gut klingt. Also zum Beispiel hat auch schon vor meinem Schicksalsschlag mein Manager zu mir gesagt, dass es gut wäre, wenn ich eine Therapie machen würde. Ich habe immer gesagt, nein, brauche ich nicht. Aber ehrlich gesagt, mein Gefühl mittlerweile ist, dass es fast jedem... Also, es ist ja so ein Ding, ne? Wir kümmern uns um alles, wenn was kaputt ist. Wir machen sofort den größten Aufwand, wenn was mit unserem Knie ist. Aber um unseren Kopf, was einfach das fucking Wichtigste überhaupt ist, weil damit gehen wir halt durchs Leben und alles findet da drin statt. Und aus irgendeinem Grund war es halt in den Generationen vor uns so, dass man da nicht drüber spricht, dass man da nichts dagegen macht und dass man sich darum auch nicht kümmert. Der muss einfach funktionieren. Und so ist es halt nicht. Der funktioniert nicht einfach. Du musst was dafür tun. Und ich habe aber auch so das Gefühl, dass es einfach auch so in deiner Generation schon viel mehr Thema ist und schon viel mehr angekommen ist. Und ich habe auch so das Gefühl, auch bei dir und deinem Content, dass es dir auch wichtig ist, darüber offen zu sprechen, weil du halt selber rausgefunden hast, wie wichtig das ist.
Klar.
Darf ich an der Stelle nochmal sagen, dass dein Podcast Früh Life Crisis heißt und deine Tour hieß Fuck My Life. Mhm. Und also zum Thema, du gehst damit auch nach außen. Was ich da noch ergänzen wollte, ist... ich glaube, das stimmt schon, dass die Generation jetzt oder jetzt die Zeit reifer ist für Leute, sich mit mentaler Gesundheit und sowas zu beschäftigen. Auf der anderen Seite, dass eure Generation auch andere Anforderungen gestellt bekommt, gefühlt
ja,
so.
Ja, ja.
Und das, was du gerade auch meintest, so Beziehung muss schon und du musst ja schon fast schon eine Eigentumswohnung in deinem Alter schon alles dich drum gekümmert haben, du musst schon 100 Praktika gemacht haben, du musst schon ein Sabbatical hinter dir haben oder was auch immer, ist auch krasser geworden und viel vielschichtiger und wir wissen, wir werden auch alle älter, das heißt diese Zeitspanne, einen Partner zu haben, ist nicht mehr wie vor 100 Jahren, jetzt hast du halt 3 in der Zeit oder halt, weil sich einfach das so gestreckt hat und auch arbeitest halt auch nicht einen Job, sondern immer mehr. Hast du das, ist der Druck auf dir jetzt generationmäßig nur da oder fühlst du auch einen anderen Druck, wie zum Beispiel aus der Familie, Umfeld oder und der Umgebung, wo du her bist oder so?
Es ist tatsächlich ein Druck, den ich mir selber antue. Aber es ist ein Druck, der ja durch alle äußeren Faktoren da ausgewirkt wird. Es ist ein Druck, der mir mitgegeben wurde, unbewusst, durch meine Schulzeit. Wenn ich jetzt alles Revue passieren lasse und darüber nachdenke, was mir alles schon mitgegeben wurde oder empfohlen wurde oder was man mir gewünscht hat, auch nur gewünscht, aber so indirekt so, wozu man mich aufgefordert hat, das kam alles so von der Schule, als allererste Schule. Hey, du musst das machen, du musst dann sofort studieren, Parshad, und dann hatte ich dieses Stipendium und da hat man auch versucht, also was heißt versucht, aber ich wollte es ja selber, weil ich dachte, das ist der einzige Weg im Leben und oh mein Gott, ich muss geradeaus und erfolgreich, Erfolg, Erfolg, Erfolg. Ich hatte da nichts mit Comedy am Hut. Comedy war für mich so belächelnd, weißt du? Und dann hieß es, ja, du musst, mach das und dann wirst du Politikerin und mach das und dann das und das und liest das und mach das und das. Und dann hieß es, ey, aber vergiss nicht auch noch dein soziales Leben. Vergiss es nicht. Ich so, Moment mal, ihr habt mir gerade jahrelang, ja, hast du einen Freund? Nein, hab ich nicht. So, dann kam das und ich so, oh mein Gott, ich habe vergessen, all die Jahre Freund. Und dann ganz schnell habe ich alles liegen lassen und dann Partys, Partys, Partys. Partys, 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 ohne Ende, Partys. Mhm. Jedes Wochenende, ich bin 8 Monate lang jedes verfickte, Entschuldigung, Wochenende rausgegangen. Auf einmal, ich merke so, ich bin gerade nichts. Und dann war mir dieses Feiern gehen, Leute kennenlernen, Freunde, war mir dann auf einmal zufrieden. Und ich so, ey, was ist jetzt mit Bildung? So, was ist passiert? Und dann war ich so, einfach so und war verloren und war einfach verzweifelt. Und meine Familie meinte immer zu mir, mach langsam, mach langsam. Ich so, wie soll ich in dieser Welt langsam machen? Sag mal bitte, wie soll ich in dieser Welt als 18-Jährige keinen... Ich hatte mit 20 einen Burnout, war im Krankenhaus, saß 5 Tage im Rollstuhl, konnte nicht laufen, meine Arme nicht bewegen. Ich konnte gar nichts. Man musste mich füttern. Die Krankenschwestern mussten mich halb nachts zur Toilette tragen. Mit Anfang 20. Und ich hab, ey, die Welt verflucht, Leute. Ich hab die Welt verflucht. Ich hab gesagt, das ist eure Schuld. Ihr habt mir das angetan. Ihr habt in der Schule angefangen. Jedes Kind geht ja anders damit um. Ich hab das leider irgendwie in meinen Adern, dass wenn man mir was sagt, eine Aufgabe erteilt, ich die perfekt meistern will. Aber woher kommt denn dieser Perfektionismus? Woher kommt dieser Drang nach Perfektionismus? Wer hat mir das in die Wiege gelegt? Bestimmt nicht meine Eltern. Super chillige Leute. Wer war das dann? Ach so, dann hast du bestimmt doch im Kindergarten schon angefangen, weißt du? So, dann hieß es, ja, der wird eine gute Zukunft haben, die eher nicht so. Und ich wollte auch immer so eine sein, über die man sagt, so, okay, ich werde was reißen, so, aber ich wusste nicht was. Und dann saß ich in diesem Rollstuhl. Ich habe es gehasst zu sagen, aber ich habe gesagt, Pascha, selbst schuld. Du hast echt alles, was man dir gesagt hat, in deinem Kopf über all die Jahre mitgenommen und hast es irgendwie nicht so über ein Ohr rein, ein Ohr raus Prinzip rausgeschleudert. Du bist dran schuld. Deswegen arbeite erstmal an dir, bevor du mit dem Finger auf andere Leute zeigst. Und meine Familie meinte, du bist wirklich dran schuld. Wir waren immer hinter dir. Wir haben dir nie gesagt, was du machen sollst und was nicht. Wir haben es uns gewünscht, dass du das machst, aber du hast es zu krass aufgenommen. Und ey, in dieser Welt, guck mal, was für ein Wettbewerb. Was für ein Wettbewerb, was für ein, keine Ahnung, Druck. Du wirst, ey, bei uns in der Schule wurden wir irgendwann in der 10. Klasse, wurden wir zu einer Bank gebracht, die ich glaube ich nicht erwähnen darf, wegen keine Ahnung was. Außerhalb Protokoll, darf ich sagen?
Deutsche Bank, oder?
Sparkasse, Alter.
Ach so. Ist doch Frankfurt Deutsche Bank.
Jede verfickte Klasse, jede verfickte 10. Klasse wurde zu dieser Bank gebracht und Vorstellungsgespräche so. Ich wollte nichts mit dieser Bank zu tun haben. Ich wollte das nicht. Ich wollte einfach nach Hause und keine... Nee, ihr müsst lernen in der 10. Klasse, wie man jemanden überzeugt. Am Tisch. So, wie du dein Gegenüber manipulierst. Kinn hoch und... Chill doch mal ein bisschen. Ey, ich habe jetzt einen Neffen, der ist 2 Jahre alt. Ich liebe diesen Jungen. Ich liebe ihn abgöttisch. Der ist für mich mein Herz. Wenn ihm was passieren würde, ich würde... Keine Ahnung was, weißt du? Ich fange jetzt schon an, ihm so Sachen beizubringen wie, hey, es ist nicht schlimm, wenn du das Puzzle nicht kannst. Versuch's morgen nochmal. Wenn ich merke, er macht sich Druck und er wird nervös, weil er nicht weiß, wo der Arme so, wo, wissen Sie, ich sag, ey, guck mal, ich mach das, ich zeig's dir einmal und dann hol ich sofort das nächste Spielzeug. Weil ich will nicht, dass er sich das länger anguckt und, weißt du, ich hab Angst, dass er das auch, weil wer weiß, eine Kindergärtnerin könnte sagen, warum hast du es nicht geschafft? Und dann Trauma, Alter, Trauma, weißt du? Trauma. Der soll im Kindergarten sagen, ey, fuck you, Alter, ich mach's morgen nochmal, verpiss dich, weißt du, so. Das ist so. Ich kotze gleich bei all dem sentimentalen Kram, den ich gerade sage. Tut mir unfassbar leid, Jungs.
Das ist mega interessant. Also ich finde das auch voll krass, wie du mit 18 in diesem Rollstuhl mit so einem
20. Ist nicht ja, schlimm.
Aber
ist
egal. Ach so, genau, mit 20, genau, vor 2 Jahren.
Die 2 Jahre machen keinen
Unterschied. Ja, in dem Alter passiert ja nicht viel. aber dass du da halt so reflektiert, dann, also dass jetzt die Schuld schon mal auch bei dir irgendwie gesucht hast, also das ist ja auch nicht normal. Ich frage mich, wie du dahin gekommen bist, also weil das, was ich gelesen hatte, war, dass du Politikwissenschaft und Publizistik oder so studiert hast, parallel Comedy gemacht hast und dann, also und heimlich und dann den Burnout hattest, aber was genau ist denn dahin passiert und warum hast du heimlich Comedy gemacht?
Es war einfach dieses, ich wollte alles auf einmal. Ich wollte alles auf einmal gleichzeitig fahren und dann alles perfekt machen. Ich wollte jedes Ding, was man im Leben haben muss, was mir einem so gesagt wird, wollte ich haben. So, ich wollte nicht das machen und dann das, weil dann hieß es, ey, da fehlt noch ein bisschen was von dem. Ich habe Radio gemacht, heimlich Comedy gemacht, Social Media gemacht und studiert. Das hieß, ich wollte es Familie, zukünftige Partnerschaft, Sicherheit, Geld in Zukunft recht machen. Ich wollte es meinem Herzen recht machen, weil dann gab es noch Leute, die gesagt haben, man muss immer auf sein Herz hören, man darf sich nie verlieren und vergessen. Ich so, oh mein Gott, stimmt, habe ich ja fast vergessen.
Das muss ich ja auch noch machen.
So, oh, so, oder so Comedy gemacht.
Du musst übrigens auch in dem ganzen Trubel noch an dich denken. Ich nur ganz kleine, kurze Sache. Ich habe mir das aufgefallen, weil du hast gerade vor 5 Minuten oder so gesagt, man hat dir gesagt, du musst irgendwas machen. Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass ich dieses ich muss oder du musst, auch wenn man es nicht böse meint, ich versuche das zu vermeiden aus meinem Sprachgebrauch. Weil es impliziert Zwang und sowas. Das, klar, man kann nicht alles im Leben jetzt schön und schnucklig und Teletubby machen. Manchmal muss man einfach Dinge tun, aber ich versuche das wirklich gerade aktiv zu vermeiden. Also, ja, ich muss mir sagen, dass ich nicht ich muss sagen. Ist mir gerade aufgefallen. Doc, 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 doc. Ja, aber erzähl, ist mega interessant, weil es ja ey, total paradox eigentlich ist, was du sagst, was von außen kam und, ne?
Dann Comedy, dann Social Media, dann Radio noch gemacht, weil es war noch in meinem Herz so und dann noch studiert und dann Schwächeanfälle gehabt, dann bin ich zum Arzt, der hat mir Blut abgenommen und dann hatte ich die heftigste Panikattacke und dann bin ich im Krankenhaus aufgewacht. Bin ich im Krankenhaus aufgewacht und dann gucke ich so, ich denke, was geht ab, Alter, warum heult die da in der Ecke, ist meine Freundin gewesen, was ist los mit der so? Und dann wollte ich aufstehen. Ich war so baff, ich war so, Digga, ich bin erst 20, was ist das? Dann Neurologie, ja, Frau Esmaeli, ihr Stresszentrum ist komplett rot, es ist alles rot. Ihr Gehirn ist einfach komplett, ich gucke mir das Bild an und dachte mir so, rot bedeutet die Farbe vom Gehirn. Ich mach so, Sie sagt so, was, nix, es ist rot. Und dann hat sie ihr ärztliches Standing, hat sie so zur Seite geschafft. Und hat mich original so angesprochen, hör mal zu, Mädchen, was ist dein Problem? So, und das hat mir gefehlt. Das hat mir die ganze Zeit gefehlt gehabt, weil ich war ja auch kaum zu Hause. Ja, das und das macht mich unglücklich. Ja, was macht dich am unglücklichsten? Ist ja die Uni. Die so, dann bricht die Uni ab. Dann bricht die Uni ab. Ich so, mein Gott. Ja.
Das ist ja. So crazy.
Ja, Alter. Nach 10 Monaten habe ich diese fucking Wohnung in fucking Mainz verlassen. Ich habe einen, ihr wisst nicht, was für einen Hass ich auf diese Stadt habe, weil sie so viele schlechte Erinnerungen mit sich trägt in meinem Kopf. Und dann kam das Paradoxe, dann 2 Jahre später habe ich dann in Mainz bei Enisa unterschrieben. Das war das erste Mal und dann bin ich mit einem Gänsehaut nach Mainz gefahren, so, mich umgeguckt, so, oh mein Gott, ich kann mich noch an diese verfickte Bushaltestelle erinnern und an diese Eisdiele, bei der ich ja bis 3 Uhr nachts Eis ausgeben musste, weil es das leckerste Eis Deutschlands ist. Ich hasse die Leute dort.
Das hast du auch noch gemacht, okay.
Ja, hab ich auch noch gemacht.
Du warst doch Iceman.
Ja, ich war auch Icewoman. Und dann habe ich da unterschrieben und seitdem habe ich meinen Frieden mit Mainz.
Okay.
Seitdem.
Die Crazy. Welt ist verrückt. Du hast auch eine Sache noch, du hast was die Ärztin gesagt hat. Also der Satz ist mir hängen geblieben, du hast gerade angeteasert, dieses schmeiß das weg, was dich am unglücklichsten macht. Das habe ich mir so voll fett hier aufgeschrieben, weil
ja.
Das ist schon, das muss man schon sacken lassen, auf jeden Fall. Vor allem in dem Alter, in dem du warst, so vor ein paar Jährchen, zu sagen.
Es kommt mir vor, es kommt mir vor, wie als wäre es vor 10 Jahren gewesen.
Boah, so viel passiert.
Versteht ihr das, wenn ich meine? Ich habe das Gefühl so, Es ist für mich nicht, das Ding ist, wenn ich so, ich habe immer Angst, wenn ich Leuten darüber so erzähle, dass die sagen, oh, das sind nur so Girly-Problems und oh, das sind nur so, die hat halt Probleme, so, das gibt noch mehr Probleme. Aber man weiß nicht, was Probleme so ist. Guck mal, wenn dir jetzt ein Apfel runterfällt, dann tut es dir anders wie als dem anderen. Du kannst Schmerzen nicht auf demselben Level bringen, geht nicht. Ja. Und ich habe auch weggeschmissen, was ich wegschmeißen wollte die ganze Zeit, aber wenn man dir sagt, mach das, du wirst so alt, dann kriegst du Angst, Alter. Ich wollte nicht studieren. Ich wollte nie studieren. Ich wollte es nicht. Es gab einfach nie das Fach, was mich angesprochen hat. Außer Politikwissenschaft, aber war in dieser verfickten Stadt da. Wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nicht von zu Hause raus. Aber es hieß ja, und am besten, und Kinder die, und Jugendliche die, und Erwachsene, die früher von zu Hause sind. Verantwortungsbewusst. Ich wollte das nicht. Man hat mir auch nicht die Zeit gegeben, um herauszufinden, was ich will. Du kriegst die Zeit nicht hier, um herauszufinden, was du willst. Es ist die Welt. Es ist schnell, schnell, hier, schnell, das, schnell, da.
Und es gibt einfach auch keine zeitliche, es gibt keinen Fahrplan für Probleme im Leben. Also manche haben genau diese Problemstellungen, die du jetzt hast, oder diese Erkenntnisse, die du jetzt hast, einfach mit 60, 70, wann auch immer. Ganz viel von dem, was du gesagt hast, zum Beispiel dieses, wo ich jetzt gerade auch voll relaten konnte, dieses, ja, dann schmeiß halt die Uni, dass das in deinem Kopf überhaupt keine Option war. Das ist so, also das habe ich in den letzten 2 Jahren Corona erst rausgefunden. Zum Beispiel, dass ich muss keine Insta-Stories machen. Ich muss nicht. Ich dachte, ich muss, weil ich dachte, hey, um das zu machen, was du machst, du hast jetzt gerade so ein fucking privilegiertes Leben, musst du den ganzen Scheiß machen. Du musst das volle Programm machen. Du musst jeden Tag den Leuten erzählen, was du gerade machst. Und dann habe ich rausgefunden, ey, ich mache jetzt so lange schon YouTube, die Leute wollen meine Videos sehen, denen ist scheißegal, was für Laude irgendwie. Ich muss nicht hier sagen, yo, wieder im Büro, was geht ab? Ich muss nicht. So. Und guck mal, ich dachte,
Phil sagt
es
richtig schön. Phil, du sagst es so schön. Wir Menschen vergessen in dieser Welt eine Sache. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Guck mal, wenn du diesen Satz verstehst, von was du dich alles befreien kannst, du musst nichts. Du musst nichts im Leben.
Ich habe das erst vor 4 Tagen gelernt. Alles geil, wie sich der Kreis gerade wieder irgendwie schließt. Das ist crazy.
Ja, voll lustig. Wir haben im letzten Podcast auch schon über diese Themen geredet und irgendwie, das ist auch immer wieder schön zu sehen, dass es auch jeden eigentlich begleitet. Also es sind einfach Sachen, darum dreht, also so viele haben genau das. Und
wir
auch
tragen alle denselben Koffer. Wir tragen alle irgendwo diesen einen selben Koffer.
Und was ich halt auch voll gemerkt habe, ey, ich habe jetzt echt die ganze Rutsche durch. Von Sachen, wo Leute sagen, das ist ja das Schrecklichste, was hier passieren kann, bis hin zu, ich habe gerade keinen Bock, eine Insta-Story zu drehen, weißt du? Also, wo die Leute sagen, Luxusproblem ist fuck. Und das ist mir auch voll hängen geblieben, als ich irgendwann mal meinem Therapeut mehr oder weniger glücklich gesagt habe, so, ich habe eigentlich gerade nur Luxusprobleme. Und er schaut mich halt ziemlich serious an und meint, ja, das sind auch Probleme, so, weißt du? Und dass es da es gibt kein Rating. Wenn es für dich ein fucking großes Problem ist, dann ist es einfach ein fucking großes Problem.
Ja. Ja. Ist so.
Ja.
Ist so.
Und bei dir ist ja auch so, jetzt, Phil hat ja jetzt auch schon eine längere Comedy-Karriere hinter sich. Natürlich hast du vollkommen recht, Phil, mit dem, was du sagst. Auf der anderen Seite bist du jetzt, oder hast du ja auch schon alles durchgezockt. Aber was jetzt Social Media mäßig angeht und alles, also zum Teil ja auch Trends gesetzt und, ne, und Standards gesetzt für sowas. Aber Pascha, du hast jetzt damit angefangen vor ein paar Jahren und man merkt dir voll an, also ich muss gestehen, ich kannte dich nicht. Der Name ist ein, zweimal irgendwo rumgeflogen. Phil hat deinen Namen auch irgendwo mal gedroppt und so. Aber ich habe es mir echt erst gestern Abend angeschaut und mir ist voll aufgefallen, dass bei dir dieser Funke Bock auf fucking Comedy ohne viele Filter. Du, also man spürt diesen Funken, so richtig dumme Sachen zu machen, lustige Sachen zu machen, aber so don't give a shit zum Teil auch. Und das, ich feiere das. Ich habe das einfach so voll gefeiert. Dieser Sketch auf dem Klo,
danke,
der ist so dumm. und hat so viel Wendungen und irgendwie und mein Hirn arbeitet dann auch mit, ich denke mir, ja, die hätten den Schnitt jetzt vielleicht, also nicht wegen euch, sondern ich bin automatisch so, ich denke, ah, hier ein Schnitt da und ich, aber da war ich so, hä, okay, what? dann, wie heißt du? Und dann Luis Enrique, hallo Enrique Luis und einfach so random Wort, was, ja, also feiere ich hart.
Danke dir, Fesch, wirklich, freut mich sehr. Das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen, es von euch zu hören. Das ist wirklich sehr, das, ich nehme immer noch gerne Komplimente, konstruktive Kritik, immer dankend an, weil, I don't know, also Comedy, es darf nicht untergehen, auch nicht unter Kollegen, es darf nicht, checkst du mal, Schweinfell, Comedy muss leben in dieser
ja,
Welt.
Ja, absolut, also es geht nicht ohne. Also letztendlich für mich, ich finde mittlerweile so Comedy ist einfach so ein Mittelfinger ans Leben.
Ja, also,
hey, Leben, weißt du was? Fick dich, ich mach weiter.
Ja, so, fuck you, Comedy. Alter. Fuck you, Alter. Ich schwör's dir. Ein geiler Satz. Ich glaube, ich tätowiere mir den auf die Stirn. Comedy ist Mittelfinger fürs Leben. Geil. Wirklich, okay. Hammer. Besser kannst du es beschreiben.
Dann wäre ich mega proud, wenn du das machst.
Kursiv für Laude 2021.
Ja.
Habt ihr aber schon nee, über
und es hat mir auch mittlerweile echt viel. Ja, es fuck live an sich so. Und mach's mit Comedy und ja, also es hat mir auch echt geholfen und ich glaube, es ist auch genau der richtige Grundansatz, warum man Comedy machen sollte. Und in dem Weg immer wieder bei mir haben sich dann auch andere Sachen reingeschlichen, wie eben whatever, mach deine Kohle, schaff dir Sicherheit und so weiter. Aber es wird immer dann wirklich geil, wenn du diesen Ansatz hast und wenn du sagst, hey, ich sehe Probleme, gewisse Probleme im Leben. Ich will die ansprechen, aber ich will sie nicht ansprechen auf eine, wir werden alle sterben und die Welt ist schreckliche Art und Weise, sondern fick dich, wir machen weiter. Und das verbindet uns alle und das ist, finde ich, eine geile Motivation und daraus kann echt viel oder wird viel geiler Scheiß entstehen und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was bei dir noch so alles entstehen wird.
Ich weiß.
Ich habe noch eine Frage, die mich sehr interessiert persönlich.
Ja.
Wie sehr hast du dir in die Hose geschissen vor deinem ersten Stand-Up-Auftritt?
Oh Gott. Leute, ihr wisst gar nicht. Das Witzige ist, ich habe ja Stand-Up gemacht vor Insta, vor allem so. Ich war ja heimlich Stand-Up machen während der Uni-Zeit, so vor 5 Leuten, 2 davon waren meine besten Freundinnen immer, aber es war geil, weißt du?
Krass.
Aber das war auf einmal voll der große Auftrag, wofür ich immer noch absolut dankbar bin und ich habe es nicht gecheckt, ich so, ich mit meinen eigenen, ich habe doch nicht mal irgendwas im Internet, so, warum habt ihr mich genommen, weißt du, so mäßig. Und ich dachte mir so, krass, ich muss es machen, ich zieh's durch. Und ich habe ja Gastritis, das ist ja so Magen-Schleimhaut-Entzündung, ne? Mm. Boah, ich habe auf dem Weg nach Berlin im Zug auf einmal Fieber bekommen. Auf einmal Fieber.
Oh,
und ich war so, und ich habe das ganz, ganz schlimme, Leute, dieses wirklich, wofür ich mich hasse, was mir damals antrainiert wurde in meiner Ich-werd-Politikerin-Zeit, ich habe die ganze Zeit keine Aufregung, bis ich auf der Bühne stehe. Aber das ist zu spät. Das heißt, ich war die ganze Zeit locker, ich chill noch so hinter dem Vorhang, alle meinen so, es wird gut. Und ich so, ja, klar wird's gut, so, ist alles gut. Auch dann, ich laufe auf die Bühne. Da erst, wie so ein Schnipsen. Und erst da check ich, oh mein Gott, das sind Kameras und ich bin geschminkt und angezogen, weißt du, erst da. Aber du hast ja keine Zeit, dich sozusagen, du hast keine Zeit, du musst direkt funktionieren. Direkt funktionieren.
Ah, krass.
Und es gab auch so ein paar Patzer, ich fand die so lustig, aber wir hatten leider keine Zeit, weil ich hatte den Patzer reingeschnitten, weißt du, aber ich hatte keine Zeit, den reinzuschneiden. Ich war so, ja Leute, ich hab meinen Text vergessen.
Stille.
Und die lachen. Und die lachen so. Ich so, nein, ich weiß ehrlich, ich hab meinen Text vergessen.
Lachen noch mehr. Geil.
Ich so, ja,
Ihr versteht nicht. So. Ich hab den Text vergessen. Das ist voll lustig eigentlich.
Ja, ich hätte den reingeschnitten, hätte ich noch mehr Zeit gehabt. Aber da habe ich gemerkt, ey, das tut gut. Es macht Spaß. Aber Leute, ich hab mir einen eingeschissen, Alter, danach. Ihr wisst nicht. Erst danach konnte ich.
Stand-up ist nochmal anders.
Ja, aber ich weiß jetzt ganz genau so. Ich habe Bock auf die nächsten Male. Und ich glaube auch, weil ich diesen lustigen Patzer hatte, glaube ich, dass das Patzer so das Sympathischste ist. Und so auf der Bühne, wenn man es gut spielt, dann wenn man diesen Moment nutzt, weißt du? Weil ich hätte auch sagen können, ich komme gleich oder kann mir jemand von hinten mal was einflüstern. Aber ich so, ja, ich habe den Text vergessen. Dann dann nutzt du es aus, nutzt es aus. Ich so, ich hab wirklich den Text vergessen, so, nutzt es aus. Ich lerne auch viel auf der Bühne, was ich dann auch nutze dann für die nächsten Male. Und es war geil. Ich bin bereit für mehr, auf jeden Fall.
Ja, wie du gesagt hast, als du deinen Preis abgeholt hast. Das war erst der erste Preis, oder wie? Ich feier es immer noch. Das ist doch geil. Ich liebe das. Ich meine von mir selber, ich habe so ein bisschen so oft too much understatement, so, weil ich das eigentlich mag. Aber insgesamt feiere ich eigentlich, wenn jemand was? Kennst du das, wenn du etwas magst, was in dir selber gar nicht so drinsteckt, feiert man ja auch mehr.
Ja, und dann Leute denken dann, oh, die will Aufmerksamkeit und so. Ich schwöre, ich habe vor diesem verfickte Dankesrede geübt. So, hallo, vielen lieben Dank an das, ich habe geübt, ich wollte, ich war ready. Aber ich kann nichts tun, wenn einfach mein Charakter kommt. Ich kann nicht, das ist echt.
Das ist doch schön.
Ja, aber erklär das mal den Leuten, die sagen, die will Aufmerksamkeit. Dann geh mal weg.
Was sind denn so für dich so next big steps? Hast du da schon die Gedanken gemacht?
Ja.
Willst du sie mit uns teilen?
Ja. Aber das Lustige ist so, will ich das auch machen unbedingt mit 23? Steht hier, will ich jetzt unbedingt wieder in das nächste große Ding steppen? Will ich wirklich so?
Deswegen habe ich gerade wirklich auch gerade überlegt, ob ich dich überhaupt frage, weil das ist so. Ich bin so einer 30-Jährigen, also mit viel Erfahrung schon spreche, die schon alles hatte, oder mit 40 so alles schon durch hatte. Ich habe gedacht, ich stelle das, weil du ziemlich ausgeglichen wirkst, zumindest. Und ich meine jetzt nicht. Vielleicht auch nicht die nächsten Steps, sondern so, was ist so dein Traum? Weißt du, mich interessiert so sowas, so auch verrückt, wenn es verrückt ist oder so.
Für mich ist das Verrückte ist immer das Realistischste im Leben. Für mich das Verrückteste ist immer das, was man am meisten erreichen kann. Weißt du, komisch erklärt, aber das ist meine Philosophie. Je verrückter, desto realistischer ist es, es zu erreichen. Weil, warum? Weil du deine Angst zur Seite legst und mutiger wirst. Und ich habe gelernt in den letzten Jahren, wenn du mutig bist, dann schaffst du auch alles, was du willst. Weißt du? Und das Verrückteste, was ich im Kopf habe, ist so natürlich eine eigene Late Night zu haben und da irgendwie alle Altersgruppen aus ganz Deutschland zusammenzubringen und Fernseher wieder cool zu machen, weißt du, so scheiße, so wieder so ein bisschen so wegzukommen von Netflix und Co. Oder halt eine Sache auf Streaming-Plattformen, kann sein. Ich träume von einer eigenen Serie, so das, was ich auf dem Klo, das Ding da. Das war so ein kleiner Test, weißt du, so mäßig so dieses, so das ist eigentlich der Film, den ich fahren will und ich will daraus eine Serie machen und ich will einfach ganz viel, was ich noch ausnutzen kann, so, was so typisch so generationstechnisch ist, will ich ein bisschen mitnehmen, ein bisschen verarschen, ein bisschen verachten, warum nicht, weißt du, ich liebe es auch ein bisschen, ich liebe es nicht mit dem Finger auf Leute zu zeigen, das bin nicht ich. Ich droppe keine Namen und sage, der da und der habt ihr gesehen, der. YouTube Deutschland ist voller Fitner, das wissen wir alle, ne, es ist ganz viel Fitner gemacht und so, aber das bringt halt Klicks, aber sei denen gegönnt, das ist deren Kuchen, deren Brot und so. Aber ich will was anderes versuchen einfach. Aber ich habe mir vorgenommen, so da ich ja jetzt nur das mache, was ich will und nicht mehr das mache, was ich nicht will, weil ich nicht muss. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, so egal, was ich mache in Zukunft, ich muss es nicht sofort erreichen. Muss ich nicht.
Geil. Also was, Präsidentin oder von was sprechen wir jetzt?
Ja, ich muss nicht mehr sofort Kanzlerin werden. So.
Das ist so Politikwissenschaften. Weil
muss noch nicht.
Das ist auch etwas, was ich sehr spät gecheckt habe, Alter. Wir haben fucking viel Zeit. Wir haben so viel Zeit und wir müssen die auch füllen mit irgendwas.
Ja. Wir haben
Zeit. In meiner Karriere, so oft kamen Leute zu mir und meinten, jetzt eine TV-Show und jetzt ist der Moment. Und nur jetzt ist der Moment, Alter. Seit Waititi gehypt ist, einmal im Jahr kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, genau jetzt muss die TV-Show kommen. Und keine davon kam. Aber es kommt immer wieder, komischerweise, dieser Moment, wo genau jetzt die TV-Show kommen muss. Und Alter, guck mal, ich bin 30, ich will das eigentlich auch machen. Ich will es eigentlich immer machen. Ich glaube nicht, dass irgendwann der Moment kommt, wo ich sage, okay, jetzt hast du aus irgendeinem weirden Grund überhaupt keinen Bock mehr, lustig zu sein. Dementsprechend habe ich, wenn alles gut läuft, noch 200 Jahre.
Ja.
Und du hast 300, also ey. Wir haben Zeit.
Ey, George Carlin war mit über. Ich habe nicht mehr viel Zeit.
Leute. Pesch ist kritisch.
Leute, gib mir noch 2 Wochen. Also, hat jemand ein Jobangebot für Late Night oder so? Ich weiß, ich bin 10 Jahre
also, bei Late Night. Du drüber. Musst.
Ja, ich muss. Pesch.
Ich muss.
Ja. Du musst, ja. Du musst, hast du gehört, du musst.
Ja, und George Carlin so aus seinem Grab, fickt euch alle. Der hat noch mit über 70 hat er noch Shows gerockt.
Geil.
Ja, cool.
Ja.
Ja, Mann, dann
ich will dir noch eine dumme Frage stellen aus der Community, wenn ich darf.
Oh, auf jeden Fall.
Und das, also Naruto oder Sasuke, das ist eure Generation, ich habe keine Ahnung.
Naruto.
Ist das irgendwie ein Pokémon oder so?
Dann nehme ich Son Goku.
Ein Anime.
Son Goku oder Monkey D. Ruffy.
Sehr, sehr.
Anime, Schlümpfe. Anime. Ich bin aus der Schlumpfzeit. Ist das auch ein Anime?
Oh, Pesch.
Nein.
Wahrscheinlich ist es auch ein Anime. Auch alles Anime. Nils Holgersson ist ein fucking Anime, Digga.
Siehste?
Was?
Vicky ist ein Anime.
Natürlich. Ja, klar.
Alfred Jodokus Quack ist ein Anime.
Mhm. Ernst gemeint?
Heidi ist ein Anime.
Ja. Ernst gemeint?
Heidi ist ein Anime. Ja. Guck dir mal die Augen an von der.
Die Eisprinzessin ist auch ein Anime.
Ja, ja, die Japaner haben alles gezeichnet.
Geil.
Aber. Ja, Eisprinzessin ist doch Disney. Ja.
Ja,
dumme Frage, hast du schon mal Schienbeinschoner getrunken? Keine Ahnung, ist das irgendeine Anspielung oder so?
Was? Schienbeinschoner getrunken?
Nee, das ist einfach
getrunken?
Eine dumme Frage, verstehe.
Nee.
ich habe jetzt eine richtig ernste Frage eigentlich. Also einmal PS, ich liebe dich und deinen Content, aber ich habe es vorweggenommen. Was war die Frage hier? Die haben mehrere Sachen geschrieben. Irgendwas mit Fake Friends, wo waren das gerade? Also einmal keine Frage, Aussage, ich bin stolz, Frau sein zu teilen mit so geilen Frauen wie Parshat.
Oh.
Und hier, Brü, wie erkenne ich Fake Friends? Bin überfordert, ja moin Allah. Klingt irgendwie nach deinen Fans so.
Meine Leute.
Deine Leute, deine Brüste.
Meine Leute, meine Brüste.
Ja, wie erkennt man die so?
Mit der Zeit. Ist eine scheiß Antwort, will man nicht hören, aber mit der Zeit.
Ja.
Man kann sich nicht vor Fake Friends schützen. Kann man nicht. Eine Sache, die ich aber gelernt habe im Leben, ich habe immer noch den ein und denselben Freundeskreis. Ich habe keine neuen Freunde. Ich will auch keine neuen Freunde. Es ist mir ein bisschen zu anstrengend, neue Leben und so. Wirklich ernst gemeint so. Es ist mir ein bisschen anstrengend so. Es würde mir das Herz brechen, wenn irgendein neuer Freund sich dann als Fake Friend offenbaren würde. Deswegen schütze ich mich davor und bleib einfach mit den Leuten, die seit Jahren mir gegenüber loyal sind. Fake Friends erkennst du natürlich, wenn sie das machen, was sie machen. Fake Friends erkennt man immer, wenn sie was erst gemacht haben. Und ich habe jetzt so viele. Ich war damals ein Mensch leider, der tausende Freunde hatte. Warum leider? Weil 999 davon fake waren. Aber ich habe jetzt diese Handvoll und das reicht mir.
Was hast du für ein bewegtes Leben, AMK?
Weißt du, weil das kommt, Pesch? Dorf. Je kleiner der Umkreis, desto... Und du musst immer mit denselben Leuten bleiben. Und dann ziehst du ins nächste Dorf.
Ich komme auch so aus der Kleinstadt. Also ich,
Ja, das meine ich aber mit diesen Werten, Digga, Pesch auch und Parshi und so. Die sind ja voll geil auf dem Dorf. Weil das ist halt wirklich so. Und ich bin auch immer noch mit Tisi befreundet und ich bin auch einfach dankbar dafür. Und es gibt auch auf dem Dorf halt nicht, es gibt's eigentlich nicht, dass du halt sagst so, ja, keine Ahnung. Also irgendwie musst du halt wieder zusammenfinden. Es ist so dein Job. Und
ja. So
halt heutzutage die Welt, die Gesellschaft und die Städte und die Online-Welt ist halt so, schmeiß es weg, wenn es nicht mehr funktioniert. Und das ist halt scheiße auch. Und was mir noch eingefallen ist, ist der Aaron Troschke war letztens im Podcast, der meinte noch so, er vertraut lieber 10 Mal und fliegt einmal auf die Fresse. Und das dachte ich mir auch, ist auch ein guter Gedanke. Also klar, du machst scheiß Erfahrungen, aber hör nicht auf, erstmal zu vertrauen, weil du fährst meistens schon,
ja.
Also viele Menschen sind halt einfach echt voll in Ordnung. Das vergisst man
klar. Manchmal
auch. Ja.
Natürlich. Ich meine, so vielleicht muss ich mich korrigieren, dass ich sage, ich will keine neuen zu engen Freunde, weißt du, so. Ich meine, Erhan, mein Manager, der ist für mich mehr als Manager. Er ist für mich so ein großer Bruder. So. Ich sehe, also ich will direkt so bei neuen Menschen in meinem Leben so, dass es Familie ist dann. Wisst ihr, was ich meine? So Freunde zu haben. Ich will nicht so diese typischen Gespräche so, hast du gehört, was die gemacht hat und so. So, das habe ich mit meinen Mädels damals oft gehabt und distanziert, weil
das eine komische Bubble war. Es war einfach diese Dorf-Gossip-Bubble. Und die tut nicht gut. Die hilft dir auch nicht bei deiner persönlichen Entwicklung.
Aber ich glaube, das gibt es auch in Städten. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so ein, unbedingt nur ein Dorfding. Aber ich verstehe, dass es zum Beispiel auf dem Dorf dann halt immer immer irgendwie so konservierter ist oder in so einen kleineren Räumen ist, weil ja von außen nicht so viel kommt. Aber ja, aber zum Beispiel Erhan hast ja auch jetzt sehr ins Herz geschlossen und erst sehr spät kennengelernt.
Hätte ich nicht gedacht. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ausnahme von meinem ganzen Team. Das Team ist hier wie eine Familie. Das sind keine Freunde, wisst ihr? Mhm. So, wenn ich mich von denen trennen würde, dann wäre das nicht wegen Arbeit der Schmerz, sondern wegen... Ich bin ein Mensch, ich brauche direkt Familie um mich herum und keine Freunde. Meine beste Freundin ist auch nicht meine beste Freundin, ist auch jetzt nicht dieses typische Girly-Gelaber, ABFFLEU, keine Ahnung was, sondern die ist wirklich meine Schwester. Das ist wirklich meine Brüß.
Nice. Also was ich auch da ein bisschen so raushöre bei dir, ist, du bist schon so ganz oder gar nicht ein bisschen. Mhm. Kann man das sagen? Ganz oder gar nicht ein bisschen? Verstehst du? es widerspricht sich ein bisschen, wie ich gerade gesagt habe. Du bist 100% ein bisschen.
Verstehst du? Genau.
Aber so ganz oder gar nicht, weil du auch das, was du früher gemacht hast, so durchgezogen hast, mit vielen verschiedenen Baustellen, aber halt alles so richtig krass irgendwie wahrscheinlich auch. Und dann irgendwie auch nicht glücklich wurdest, aber ich finde es krass. Dieser Satz ist auch wirklich immer noch krass. Den will ich mir so auch so nicht tätowieren, aber
auf die Stirn damit Pech.
Ja, also genau, schmeiß das weg, was sich am unglücklichsten macht, und dieses, dass man etwas nicht machen muss. Also, und dieses Wort zu verbannen. Ich glaube, das mache ich mir jetzt zu so einem Motto. Aber ich finde es übelst krass, wie du damit auch umgehst. Und es ist halt auch geil zu sehen, dass du jetzt, dass das Ganze jetzt in Verbindung mit einer Comedy-Karriere steht. Mit etwas, was, also das Traurigste und das, was das Herz aufgehen lässt und Lachen und so, alles in deiner Story so drin ist, ist auch krass. Und jetzt haben wir über die Sachen, über deine Kindheit oder so jetzt nicht gesprochen. Mich hat es vorhin voll interessiert, aber ich glaube, dafür bräuchten wir nochmal irgendwie 15 Stunden oder müssten deinen Podcast vielleicht hören. Ich habe da noch nicht reingehört. Früh Life Crisis, ne?
Genau, Früh Life Crisis. Kindheit ist Folge 2, Vaterkomplex. Da ist meine Kindheit so ein bisschen so, wie ich aufgewachsen bin. So. Also jetzt, ich bin super aufgewachsen, tolle Familie. Meine Mutter hat die Arme, was sie alles durchmachen musste und so. Aber wie ich schon früh lernen musste, mein eigener Vater zu sein, zum Beispiel. Das hat mich auch geprägt in der Comedy. Und ich werde auch ein Set darüber schreiben, über Vaterkomplex. Und auch über als Scheidungskind, wie es ist, so damit verarbeiten.
Weißt du, was mir noch voll aufgefallen ist? Das hatte ich mir sogar auch noch notiert. Du hast, also die Sachen, die ich gelesen habe über dich, da kommt so oft das Wort meine Mutter. Also es ist immer ganz viel über deine Mutter. Und immer so ein Aber.
Mhm.
Das ist mir voll aufgefallen. Das ist immer so ein... Also, ich mache Comedy, aber meine Mutter versteht es nicht oder so. Es ist halt immer diese Aber. Jetzt muss ich aber sagen, aber es war immer irgendwie halt sehr... Es klang immer sehr warm so. Und diese Bomben-Story, also Bomben-Emojis, das muss ich auch mitnehmen. Also, meine Mutter schreibt mir auf WhatsApp... Aber eine Bombe. So.
Ja. Ich wusste von ihr wird nach dem Preis nichts kommen wie: Mein Schatz, ich bin so stolz auf dich mit Herz und so. Nein, sie hat geschrieben: Schön. Bomben-Smiley. Wenn ich jetzt sagen würde, ich werde morgen Kanzlerin, dann würde. Aber ich finde es nicht schlimm. Sie, und da habe ich auch gelernt: genauso wenig wie ich muss sie auch nicht alles feiern, was ich mache. Aber was wir beide müssen, ist es zu akzeptieren und mithilfe dieser Akzeptanz uns in der Mitte zu treffen. Ich akzeptiere, was sie denkt, und sie akzeptiert, was ich mache.
Ich würde das Wort muss einfach nur ersetzen durch wollen. Dann wird alles immer schöner, finde ich. Und ja.
Geil, wir sind alle richtige Yogis geworden, Leute. Ich finde das geil. Und ich finde diese Bewegung geil. Und ich finde auch gerade so Themen wie mentale Gesundheit auch so mit Comedy anzugehen und aber auch einfach den Leuten zu zeigen, ey, ihr könnt darüber reden. Weil es ist ein sauwichtiges Thema. Ihr müsst darüber reden. Ihr müsst nicht, ihr wollt.
Ihr wollt.
wir alle wollen darüber reden und wir tun es auch und es ist uns auch nicht unangenehm. Und gerade so dieses Öffnen auch der Community gegenüber ist ja auch was, was bei mir so stattgefunden hat und womit ich auch wirklich positive Erfahrungen gemacht habe. Und was einen ja auch theoretisch angreifbar macht, aber auf der anderen Seite merkt man halt, wenn du dich öffnest, öffnen sich halt auch andere und das ist halt der einfach der konstruktive und richtige Weg, der irgendwie die Welt so ein bisschen besser macht. Und ja, du hast halt eben einfach in deinem Leben auch schon Sachen erlebt, aus denen du deine total guten Erfahrungen gezogen hast. Und ich finde es einfach geil, wenn du die halt mit der Welt teilst. Und deswegen finde ich auch, dass Deutschland sich glücklich schätzen kann, wenn du einfach immer famer wirst und allen davon erzählst. Und
ich flüchte vor dem Wort Fame. Danke, Phil. Wirklich vielen lieben Dank. Danke für deine Liebe. Wirklich.
Vielen Dank. Und danke, dass du hier warst.
Danke für die Einladung, Jungs.
Hab mir schon gedacht, dass wir uns ganz gut verstehen.
Bundeskanzlerin.
Alles war gespielt, Spaß,
ne? Ja, genau.
Super Schauspielerin.
Schnell weg hier, die Zeit ist um.
Bundeskanzlerin Esmaeli, in 20 Jahren vielleicht? Oder wie viel Zeit gibst du dir für deine crazy Idee? Du wolltest ja vorhin nicht genau sagen, was. Ich meine, Late Night wissen wir alle, aber ich
vielleicht
meine,
ein bisschen über 10 oder ein bisschen über die nächsten zwei Leben. Irgendwas
sehr
davon.
Geil. Ich musste noch eine Sache sagen. Ich liebe deinen Taubensketch auf TikTok.
Danke dir, der hat mich auch verfolgt.
Ich bin ein richtig am Fanboyen hier. Danke, Leute, fürs Zuhören. Und checkt Parshad aus, checkt ihren Podcast ab, Frühlife Crisis. Und Instagram Parshad. Und YouTube bist du auch eigentlich überall. Also geht ins Internet und googelt Parshad.
Parshad 069. Und, nein, Spaß, einfach nur Parshad. Parshad.
Ich brauche auch noch eine Zahl. Einfach null. Ja, geil. Und geil. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschö mit Ö.
Brühe. Wie Brühe.
Ja, Gemüse.